Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Der Publizist und Politologe Raphael Seligmann arbeitet seit vielen Jahren daran, dass sich jüdische Kultur selbstbewusst im öffentlichen deutschen Leben zeigen kann. Jetzt hat er ein neues Buch veröffentlicht, in dem er seine Familienbiografie thematisiert. Darüber gleich mehr. Davor gehen wir nach Niedersachsen und besuchen ukrainische geflüchtete Familien. In einigen jüdischen Gemeinden Deutschlands machen Zuwanderinnen und Zuwanderer aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion mehr als 90% der Mitglieder aus. Das sind laut dem Zentralrat der Juden in Deutschland etwa 220.000 Menschen seit 1990. Das heißt, dass viele Jüdinnen und Juden in Deutschland in der Ukraine geboren wurden. Dort ist nun Krieg und wieder verlassen Jüdinnen und Juden ihre Heimat und suchen Anschluss in den jüdischen Gemeinden hierzulande, auch in Hannover. Michael Brandt hat dort mit geflüchteten Menschen gesprochen.
Vier ukrainische Frauen sitzen im idyllischen Garten eines Einfamilienhauses in Hannover. Die 23-jährige Julie Ruslischenko, ihre Tante, Mutter und Großmutter. Als ihr Haus in Charkiw nach einer Woche Krieg von Raketen beschädigt wurde, flohen die vier Frauen. Das Nachbarhaus sei komplett niedergebrannt. Auch in Hannover beschäftigen Julie Ruslischenko die Kriegserlebnisse noch.
Gestern bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich Flugzeuge hörte. Ich hatte eine richtige Panikattacke, weil ich Angst hatte, dass sie kommen.
Irgendetwas in ihr habe ihr gesagt, renn einfach. Und das, obwohl sie eigentlich wisse, dass sie nun in Sicherheit ist. Eine Familie aus der liberalen Gemeinde hatte die ukrainischen Frauen spontan aufgenommen. Alle vier teilen sich ein Zimmer. Auch die kleine Familienhündin Margot hat ein neues Zuhause gefunden. Stolz nimmt die 23-Jährige ihre Margot auf den Arm mit einem Lächeln. Die Stimmung im Haus ist herzlich, sprachlich hilft Julie Ruslischenko oft aus. Die Philologin spricht vier Sprachen, trotzdem ist sie unsicher, wie es für sie weitergeht.
Ich habe Angst, dass ich keinen Ort haben werde, an den ich zurückkehren kann. Und ich habe Angst, dass ich keinen Job für mich hier in Hannover finden kann.
Eine Sorge, die Sterner Wolf gerade öfter hört. Die Vorsitzende der Chabad-Gemeinde in Hannover ist derzeit fast rund um die Uhr beschäftigt. Sie und andere Gemeindemitglieder helfen ukrainischen Geflüchteten.
Einen brauche Essen, die andere braucht eine SIM-Karte, die dritte braucht wo zu wohnen, die vierte braucht einfach Hilfe, Sachen, Kleidung. Wir sind hier für jede Frage.
Die Handys von Sterner Wolf und anderen Gemeindemitgliedern scheinen nicht still zu stehen.
Fest bei Facebook posten.
Ja, schreibt auf Facebook. Wir suchen vor.
Auch Abraham Tobiana versuchte, seine Handyleitung immer freizuhalten für ukrainische Geflüchtete. Er ist der Geschäftsführer des Landesverbands jüdischer Gemeinden von Niedersachsen. Das Interview kann er erst am späten Abend telefonisch führen. Tobiana holte da gerade mit einem Transporter Benzinkanister für Busse im moldawischen Chisinau. Auch von dort sollen Geflüchtete nach Deutschland geholt werden.
Sie hören von meiner Stimme, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich bekomme die ganze Zeit Meldungen von Leuten, die von Chisinau nach Berlin, nach Hannover, nach Heiligendamm wollen und wir versuchen das momentan einfach irgendwie zu managen.
In Heiligendamm hat ein Spender kurzfristig Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Insgesamt sei Tobiana von der Solidarität in der deutschen Gesellschaft überwältigt. Eine Solidarität, die er sich auch gewünscht hätte, als die syrischen Geflüchteten kamen. In Hannover hat der Landesverband jetzt im Handumdrehen ein ehemaliges Altenheim umgebaut, gemeinsam mit der palästinensischen Gemeinde. Spenden, Hilfspakete und Transporte von Geflüchteten, all das ist auch bei der liberalen Gemeinde in Hannover gefragt. Jevgen Bruckmann ist ihr stellvertretender Vorsitzender.
Gerade haben wir auch gar keinen Überblick davon, welche jüdischen Geflüchteten kommen, welche nicht-jüdischen. Das ist auch gerade völlig zweitrangig, wenn nicht sogar drittrangig.
Sie helfen einfach jedem, das betonen alle Gemeinden deutlich. Unter den Gemeindemitgliedern packe auch jeder mit an, ob aus der Ukraine oder aus Russland. Anders als 2014 nach der Krim-Annexion, damals habe es auch politische Streitereien innerhalb der Gemeinden gegeben.
Das kann ich gerade weder bei uns groß noch beobachten, noch in den meisten anderen. Also selbst wenn Leute vorher vielleicht eher positiv gegenüber Russland und Putin eingestellt waren, seit Kriegsbeginn hat das tatsächlich bei den allermeisten Leuten ein Ende genommen.
Aus einigen Gemeinden ist abseits des Mikrofons zu hören, dass es Einzelfälle gäbe, die viel russisches Staatsfernsehen schauten und dadurch wohl beeinflusst seien. In einigen Synagogen vermeide man daher politische Debatten zum Krieg. Vor allem zu Purim, das vor wenigen Wochen gefeiert wurde. Purim ist eigentlich das Freudenfest schlechthin im jüdischen Kalender. Bunte Kostüme und Partys gehören dazu. Auch bei der jüdischen Gemeinde Hannover und der orthodoxen Chabad-Gemeinde. In diesem Jahr sind dort aber auch Frauen und Kinder dabei, die vor dem Ukraine-Krieg fliehen mussten.
Purim ist für mich mein liebster Feiertag und auch für meine Kinder. Aber in diesem Jahr ist es nicht nur ein Feiertag, sondern wir verbinden damit auch große Hoffnungen, dass der Krieg zu Ende geht,
sagt Viktoria aus Dniepro in der Zentralukraine. Die 31-Jährige arbeitete dort noch bis vor ein paar Wochen selbst in der Chabad-Gemeinde, war dabei, die Purim-Feier zu organisieren. Dann kam der Krieg.
Am 24. Februar sind wir alle früh morgens plötzlich aufgewacht von den vielen Anrufen und Raketeneinschlägen.
Viktoria packte hastig ein paar Sachen. Sie, ihre beiden Kinder und ihre Mutter konnten fliehen. Ehemann und Vater durften die Ukraine aber nicht verlassen.
Für uns hier ist es schwierig. Mein Ehemann und mein Vater sind noch da drüben. Aber auch für sie ist es schwierig. Wir fehlen ihnen und sie sind im Krieg.
Tochter Sarah wirkt beim Kinderschminken zunächst etwas nachdenklich. Erst nach und nach kommt sie ins Gespräch mit anderen Kindern. Sonst sei Sarah die aufgeschlossenste in der ganzen Familie, sagt Mutter Viktoria. Aber
die Flucht hat sich stark auf die Kinder ausgewirkt. Meine Tochter hatte Angst, auf die Straße rauszugehen, und sie hatte auch Angst vor Leuten. Wenn Krankenwagen vorbeifuhren, dachte meine Tochter, es wäre Raketenalarm.
Eine Woche vor der Purim-Feier, nur wenige Tage nach ihrer Ankunft, sitzt Sarah auf dem Schoß ihrer Mutter, sagt wenig, nur das. Sie vermisse ihren Papi und ihren Opa und auch ihre Schule, sagt Sarah. Die Strapazen der Flucht sieht man der 8-Jährigen deutlich an. Nach etwa einer Woche kam die Familie in Hannover an, nur mit ein paar Rucksäcken. Ihre Koffer mussten sie am Bahnhof ihrer Heimatstadt zurücklassen. Die passten nicht in den überfüllten Zug. Der 25-jährige Jevgen Bruckmann von der liberalen Gemeinde ist auch Anfang der 2000er aus der Ukraine nach Hannover gekommen. Er ist in Charkiw geboren. Seine Familie waren Kontingentflüchtlinge, so wie viele Gemeindemitglieder.
Wir wissen, wie es ist, in Aufnahmelagern zu sein. Das sind die meisten von uns durchgegangen, meine Familie auch. Gerade dieses Ankommen und sich zurechtfinden, da haben wir Erfahrung und sind sehr froh, dass wir diese Erfahrung jetzt nochmal nutzen können, um es den Leuten möglichst einfach zu machen.
Auch Bruckmanns Großvater gelang mit einem der wohl letzten Busse die Flucht aus Charkiw. So wie auch Julie Ruslischenko und einem Teil ihrer Familie. Aber viele ihrer Freunde und Familie müsse noch in Charkiw ausharren. Das sei gerade ihre größte Sorge, sagt die 23-Jährige. Sie könne ihnen einfach nicht helfen, auch ihrem Vater nicht.
Jeden Tag schreibe ich ihm und frage, bist du am Leben? Es ist furchtbar, diese Frage zu stellen, aber das ist momentan unsere Realität.
Sie fühle sich so machtlos wegen des Kriegs, sagt Ruslischenko, und auch etwas schuldig, dass sie nun in Sicherheit sei, andere aber nicht. Erst vor wenigen Tagen ist Boris Romanchenko durch einen russischen Raketenangriff auf seine Heimatstadt Charkiw getötet worden. Der 96-Jährige hatte mehrere Konzentrationslager überlebt.
Ich war völlig schockiert. Es ist so sinnlos und es tut mir so leid um ihn. Raketen aus Russland haben ihn getötet, unserem Nachbarland, das sich einfach entschieden hat, uns zu besetzen. Ich weiß nicht, wie ich das später mal meinen Kindern erklären soll.
Mittlerweile sind etwa 20 Shoah-Überlebende aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Einige sind in Seniorenheimen untergekommen. Julie Ruslischenko habe auch zu Hause in der Ukraine immer gerne mit angepackt, sei sehr aktiv in der jüdischen Jugendorganisation Hillel gewesen. Nun hat sie ein Ziel. Sie möchte auch hier eine Jugendorganisation gründen. Beim Neustart in Hannover hilft Gastgeber Samuel Frenkel den Ukrainerinnen. Der ehemalige Deutschlehrer begleitet sie zu verschiedenen Ämtern.
Das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ich muss natürlich jetzt mit Ihnen auf die Ämter gehen. Das ist eigentlich das, was ich nicht so schön finde an der Geschichte. Ansonsten das Zusammenleben geht bis jetzt sehr gut.
Dank einer Initiative des Zentralrats sollte es nun für Jüdinnen und Juden einfacher möglich sein, auch in Deutschland unbürokratisch einen Antrag auf Zuwanderung zu stellen. Der Zentralverband hat sogar eine Hotline eingerichtet. Russischsprachige und deutschsprachige Mitarbeitende beraten dort zur Antragstellung und vermitteln Kontakte zu jüdischen Gemeinden. Wer aber eine eigene Wohnung sucht, der muss trotzdem zum Sozialamt.
Mit 10 Jahren ist der heutige Publizist und Politikwissenschaftler Raphael Seligmann in das Land seiner Eltern, zurückgekehrt. Also er zog mit ihnen aus Tel Aviv nach Bayern. Für ihn begann damit Ende der 50er Jahre eine, sagen wir, etwas angespannte Beziehung zu Land und Leuten. Denn schnell muss Seligmann erfahren, dass jüdische Menschen im sogenannten Land der Täter immer noch ausgegrenzt und diffamiert werden. Über seine Eltern und die ersten Jahre in Deutschland berichtet er jetzt im letzten Band seiner Trilogie Raffi Judenbub. Peter Kaiser hat Raphael Seligmann getroffen.
Der mächtige Gasthof lag im Herzen des Ortes, zwischen Kirche, Stadtbrunnen und unserem Haus. Sobald ich mit Frau und Kind den Schankraum betrat, tönte mir die Löwenstimme Georg Abts entgegen. »Ludwig, lebst allweil noch?«
1957 kehrt die Familie Seligmann mit ihrem 10-jährigen Sohn Raphael aus Tel Aviv nach Deutschland zurück. Aus der Sicht seines Vaters beschreibt Raphael Seligmann, der sich mittlerweile als Publizist einen Namen gemacht hat, die ersten Momente der Rückkehr ins bayerische Ichenhausen.
Ja, ich leb noch, Schorsch, auch wenn's manchen nicht passt.
Ich kam her als 10-Jähriger und war plötzlich Jude. Ich war plötzlich durch mein Judentum Außenseiter. Und als ich diese Aversion, Klischees, Antisemitismus gespürt habe, habe ich mir so zum Trost gesagt, gut, das ist jetzt so, aber in 20, 30 Jahren sind die Nazis alle tot und dann ist es vorbei.
Lass mir den alten Schmarrn ruhen. Abt winkte mit feister Hand ab. Das ist alles vergessen, vergeben und vorbei. Die Männerrunde nickte zustimmend.
Das Furchtbare, was ich dann schon am Ende des Buches schildere, mit den alten Nazis, ist der Antisemitismus, ist der Rassismus, ist die Unmenschlichkeit nicht verschwunden. Nicht nur gegenüber Juden. Also ich habe es nie als isoliertes Verhältnis angesehen zwischen Deutschen, Juden und Nichtjuden, sondern der Antisemitismus ist für mich eine gesellschaftliche Krankheit. Und dagegen versuche ich anzuschreiben. Mit dem Andenken an meine Eltern und meine Freunde, ja.
Vor rund einem Jahr, am 7. Mai 2021, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ihnen und Ihrer Ehefrau Elisabeth das Verdienstkreuz am Bande verliehen.
Hetty Berg, die Direktorin des Jüdischen Museum Berlin, spricht mit Raphael Seligmann anlässlich der Vorstellung von Raffi Judenbub, dem letzten Band der Familientrilogie.
Diese hohe Ehrung haben Sie verdient erhalten, weil Sie mit Ihrem Wirken dazu beitragen, dass hierzulande eine breite Öffentlichkeit jüdische Kultur als Teil deutscher Geschichte und des gesellschaftlichen Lebens begreift.
Dafür hat Raphael Seligmann bereits in jungen Jahren gekämpft. Denn 1957, nur 12 Jahre nach der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland, war der Schulalltag für den jüdischen 10-Jährigen schlimm.
Ich sprach Deutsch, das war meine Muttersprache, aber ich war Analphabet. Und ich schildere es auch, es gab Vorurteile. Je nach Schule, in der einen Schule gab es überhaupt keine Vorurteile. Da sagte der Direktor, bei mir gibt es keine Juden oder Katholiken oder Protestanten. Und beim anderen sagt der Lehrer, ihr Juden müsst ja gut rechnen, um eure Kunden zu bevorteilen. Ich habe mich dann ausgeklinkt von der Wirklichkeit und wurde Tagträumer. Und wenn man träumt, dann muss man ja die Träume erfinden.
Was seinen Eltern nicht passte.
Ich wurde von meinen Eltern als tu nicht gut in eine Lehre gesteckt. Und irgendwann habe ich begriffen, wenn du weiterkommen willst, wenn du selbst deine Fähigkeiten ausleben willst, dann musst du etwas tun. Für dich und für andere.
Nach der Lehre als Fernsehtechniker studierte er Politikwissenschaften und Geschichte in München und Tel Aviv, promovierte 1982. 6 Jahre später kam das Romandebüt Rubinsteins Versteigerung.
Als mein erster Roman herauskam, waren die Juden entsetzt. Es war der erste jüdische Gegenwartsroman aus Deutschland Ende der 80er Jahre. Bis dahin haben die Juden den Mund gehalten und haben nur Sachbuch geschrieben. wir haben vergeben, verziehen und so weiter. Aber was kam vor dem Vergeben?
Man muss seine Gefühle ausdrücken, sagt Raphael Seligmann, damit man verstanden wird. Und auch, wenn er damals
in der jüdischen Allgemeinen, für die ich heute schreibe und die einen Vorabdruck geleistet haben, galt ich als, und so haben sie es geschrieben, als Nestbeschmutzer. Das ist ja eigentlich ein Nazi-Terminus, weil man solche Angst hat. Was werden die Goyim sagen?
Seligmanns neuer Roman Raffi Judenbub ist ein profundes Stück Zeitgeschichte aus einem Deutschland, das die Verantwortung für die Verbrechen an den Juden noch nicht übernommen hatte. Besonders in München, der Hauptstadt der NS-Bewegung, wo die Familie nach ihrer Rückkehr allmählich Fuß fasst, wird der Zehnjährige mit der Frage konfrontiert, wie man hier als Jude wieder leben kann. Denn der Schoß, wie Bertolt Brecht sagte, ist noch immer fruchtbar.
Ja, der Schoß wird immer fruchtbar bleiben, aber gleichzeitig leben wir. Und das ist die Botschaft meines Buches, meiner Trilogie. Wir haben die Kraft der Lebenden, die Situation zu verändern.
Auf knapp 400 Seiten zeigt Raphael Seligmann seinen unerschütterlichen Optimismus zur Veränderung der Situation. Und er, der Analphabet, der Schulversager und Nichttechniker, er wird Publizist, erfolgreicher Schriftsteller, ein gehörter Zeithistoriker und Politologe. Dieses bislang letzte Buch einer langen Reihe von Werken ist eine ungemein tief berührende und zugleich auch die Augen öffnende Prosa. Und womöglich steht die Hauptbotschaft auch gleich am Anfang als Zitat.
Ein Jude ohne Chuzpe ist wie ein Himmel ohne Sterne.
Raphael Seligmanns Buch Raffi Judenbub ist gerade bei Langen Müller erschienen. 400 Seiten für 24 Euro. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.